Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe in dieser Woche eine ganz wunderbare Geschichte, so ein Lebenszeugnis von Nikki Gamble, also der hat's erzählt, gehört. Und zwar über eine Frau namens Ayan Hirsi Ali. Vielleicht kennt den der eine oder andere sogar. Die ist relativ bekannt. Die wurde in Mogadischu in Somalia geboren. Und Somalia ist ein Land, was man könnte sagen zu 100%ig muslimisch ist. Also da herrscht auch die Scharia und Teile ihrer Familie haben sie, als sie zwangsverheiratet werden sollte, nach Europa geschickt. Sie ist sozusagen geflüchtet. Über Deutschland ist sie dann schlussendlich in den Niederlanden gelandet und hat da so ganz unten als Flüchtling gearbeitet oder gelebt. Und da das eine super intelligente Frau ist, die spricht ganz viele Sprachen, hat sie sich so hochgearbeitet, hat studiert, ist Akademiker geworden und schlussendlich ist sie im niederländischen Parlament gelandet, ist Parlamentarierin geworden und hat sich ganz stark als Aktivist gegen den Islam engagiert. Und sie hat zusammen mit einem berühmt gewordenen Regisseur, Theo van Gogh, kennt er vielleicht, einen Film über sich gedreht. Der Film heißt Unterwerfung. Und dieser besagte Theo van Gogh wurde vor einigen Jahren in Amsterdam ermordet. Vielleicht ist noch bekannt und ist jetzt ein bisschen unappetitlich, aber in seiner Brust steckte ein Dolch und um den Dolch war eine Fatwa geschrieben, wo drauf stand, unter anderem Ayan, du bist die Nächste. Daraufhin ist sie in die USA geflüchtet und ist so eine ganz bekennende Atheistin geworden. Hat auf den großen Bühnen dieser Welt mit Richard Dawkins und Christopher Hitchens gegen jede Form von Religion argumentiert, hat das super intelligent gemacht, war die bekannteste weibliche Atheistin, die zu dem Zeitpunkt gegenwärtig war, hat ein Buch geschrieben, Bestsellerbuch Ungläubige und heiratete dann so einen ganz berühmten Historiker, Neil Ferguson, hat zwei Söhne bekommen und sie sagte, äußerlich hatte sie alles, aber innerlich war sie verloren wie ein Schaf, depressiv, hilflos und ängstlich. Und sie hat es versucht so zu therapieren, hat Medizin genommen, schlussendlich Alkohol, ist Alkoholikerin geworden. Und irgendwann hat sie sich dann entschieden, zu einer Therapie zu gehen. Und die Therapeutin, die war keine besondere Christin oder so, war sie sagte, die schwebte so zwischen Buddhismus und Katholizismus. Und die hat ihr aber Folgendes attestiert, die gesagt, Ayan, dein Problem ist eigentlich nicht Alkohol. Dein Problem ist, dass du spirituell bankrott bist. Und dann sagte sie, wie sähe denn der Gott aus, an den du gerne glauben möchtest? Und dann fing die Ayan an, so zu erklären. Und dann sagt sie, und das berührt mich so, die Therapeutin, also den du gerade beschrieben hast, ist der Gott der Christen, Jesus Christus. Und sie sagt dann, irgendwas in ihr hat Klick gemacht und sie fing an, so eine Beziehung aufzubauen, hat angefangen, zu dem zu reden, zu dem Jesus, hat in der Bibel gelesen, ist auch in Kirchen gegangen und das finde ich auch richtig cool. Und dann hat sie sich wieder auf Bühnen gesetzt, wieder mit Richard Dawkins und hat gesagt, und könnt ihr euch alles auf YouTube angucken, Richard, ich liebe dich, aber in einer Sache lagen wir falsch. Jesus lebt. Und das ist so eine Frau, die hat so einen Einfluss und die hat sich, und das war das Coole von Nikki Gamble, im letzten September mit ihrem Mann und mit ihren zwei Söhnen taufen lassen. Und das fand ich so richtig krass. Und warum erzähle ich euch das? weil Jesus in unserem Leben erfahrbar und erlebbar ist. Und wir müssen uns aber ab und zu mal darüber Gedanken machen. Wir müssen uns dem vergegenwärtigen, was Jesus für uns ist. Ansonsten läuft er einfach so neben uns her. Ich hatte diese Woche eine schöne Woche. Und zwar war ich mit Dori ganz oft spazieren. Und wir hatten so Zeiten der Gemeinschaft. Und ab und zu mal, findet sie bestimmt jetzt richtig cool, habe ich so angehalten, dann habe ich sie so gestreichelt und gesagt, ey, was Gott mir für eine tolle Frau geschenkt hat. Und wisst ihr, das ist dieses Bewusstmachen. Jetzt für deine Frau oder deinen Mann oder was dir Gott gegeben hat. Und so, genauso sollen wir auch sein, dass wir über Jesus nachdenken. Wer oder was, Jesus, bist du für mich geworden? Nicht, dass er so einfach nur nebenher läuft. Und macht euch einfach mal auch Gedanken über die Predigt hinaus, was Jesus für uns ist. In der Bibel, und ich habe so ein Buch, da sind so ganz viele Grafiken drin, und da sind 99 Bilder, die in der Bibel über Jesus gezeigt werden, und wird so gesagt, ja, gibt so 100 ungefähr Bilder und Darstellung, was Jesus für uns ist, der Fels, die Tür, der Weinstock, ihr kennt die alle, also ganz viele kann man aufzählen, und ich möchte heute mal über drei, die wahrscheinlich uns allen wichtig sind, aber die mir auch wichtig geworden sind, mit euch nachdenken. Und zwar natürlich wahrscheinlich der wichtigste Titel, das wichtigste Bild, die wichtigste Aussage ist: Jesus ist Herr. Kyrios Jesus ist der wichtigste Titel, den die Christen Jesus gegeben haben, kommt 368 Mal im Neuen Testament vor. Und wahrscheinlich beginnend mit meinem geliebten Namensvetter Thomas, als er sich niederkniete, als Jesus zu ihm sagte, fass an, da sagte er ja, mein Herr und mein Gott. Und wisst ihr, wenn wir Jesus als Herrn in unserem Leben bekennen, dann hat das Konsequenzen. Dann können wir unser Leben nicht mehr so leben, wie wir es gerne leben wollen, sondern wir wollen versuchen, mit unserem Leben Jesus zu verherrlichen. Wir wollen so leben, sollen so leben, dass wir Jesus fragen, ist das, was ich jetzt tue, in deinem Sinne, gefällt es dir? Oder gefällt es dir nicht? Und also bei mir, wenn ich manchmal so darüber nachdenke oder auch an bestimmte Punkte komme, da kommt auch manchmal so eine leichte bis mittelschwere Rebellion hervor. Und wir müssen jeden Tag eigentlich uns neu unter diese Herrschaft stellen. Und Jesus ist aber nicht nur der Herr unseres Lebens, Jesus ist auch der Herr der Gemeinde. Dieser Gemeinde und des Leibes Christi, und sein Wort ist die Richtschnur für uns, auch als Gemeinde, nicht die Kultur oder der Zeitgeist. Und was ich auch richtig toll finde, darüber können wir uns auch immer wieder Gedanken machen, gerade wegen der Geschichten in der letzten Zeit, Jesus ist der Herr der Herren über jede sichtbare und unsichtbare Macht, über jeden Dämon, über jeden Teufel, über jede Krankheit und der Herr über den Tod. Jesus hat gesiegt, der Sieger, genau wie du gesagt hast, Leslie. Und manchmal, da leben wir so, wie in der Zeit, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es mir ausrechnen lassen habe, wie vor 81 Jahren, 2 Monaten und 9 Tagen. Und zwar war das der 1. Mai 1945. Und zwar Nazi-Deutschland war besiegt. Das wusste eigentlich jeder. Und ich weiß nicht, ob Hitler noch lebte und er noch den totalen Endsieg ausgerufen hat, aber eigentlich hingen schon die weißen Fahnen raus. Aber trotzdem wurden Soldaten, die desertiert sind, noch aufgeknüpft von der Militärpolizei. Und trotzdem gab es noch irgendwelche Leute, die geschossen haben, aber eigentlich waren wir besiegt. Und Jesus ist der Sieger. Und es kommt, und die Zeit ist bald, dass seine uneingeschränkte Herrschaft sichtbar wird. Und in der Offenbarung steht, 21 Vers 4, es kommt bald die Zeit, wo keine Krankheit, kein Schmerz und kein Tod mehr existieren wird. Und es kommt auch bald die Zeit, wo sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Und wie schön ist es, wenn wir das jetzt schon machen, wenn wir jetzt schon Jesus als unseren Herrn bekennen, machen wir ja alle, aber wisst ihr, wenn wir das jetzt tun, dann haben wir den König der Könige, und das ist der zweite Begriff, über den ich mit uns nachdenken möchte, als Freund. Jesus der König, dieser sanfte, demütige König, der ganz anders ist als diese Könige dieser Welt. Birol hat Palmsonntag, ich hoffe, da kannst du dich noch dran erinnern, ich habe sie mir noch in Teilen angehört, weil ich die so wundervoll fand, deine Predigt, darüber gepredigt, wie Jesus sanftmütig in unser Leben kommt und uns nicht vom Thron stürzt, sondern wir selbst Platz machen müssen. Jesus ist der sanfte, ganz andere König. Und ich möchte mal heute die Betonung aber auf was anderes legen. Und zwar, wir können diesen König Jesus auch dafür benutzen, dass alle unsere Bedürfnisse, unseren Bedürfnissen begegnet wird und dass wir an Leib und Seele gesegnet sind. Dass der König sozusagen für uns da ist. Ich hatte kürzlich die Lebensgeschichte von Keith Green gehört, und der hat gesagt, die Christen, die er, bevor er sich bekehrt hatte, kennengelernt hat, die waren so beschäftigt, gesegnet zu werden, dass sie gar keine Zeit hatten, sich um andere Leute zu kümmern. Die Zeugen Jehovas, die haben 4 Stunden an seiner Tür gestanden und sich mit ihm unterhalten, aber die Christen waren total busy, gesegnet zu werden. Und so leben wir manchmal auch. Ich hatte gestern in meiner Bibellesezeit so eine kleine Offenbarung. Und zwar im Johannes 6, da wird beschrieben, ihr alle kennt ja die Geschichte der Speisung der 5000. Und aber im Johannes 6, da wird beschrieben der Tag danach. Und zwar, hast du letzte Woche darüber gesprochen, wie Jesus im Sturm war. Jesus ist ja über das Wasser gegangen, ist den Jüngern begegnet, ist am anderen Ende mit dem Boot gelandet, und am nächsten Morgen sind die Menschen aufgestanden, haben festgestellt, Jesus ist nicht da. Und sagen, naja, der ist ja nicht ins Boot gestiegen, und wo ist er denn? Nur die Jünger sind abgefahren. Dann haben die sich gesagt, naja, der muss irgendwie drüben angekommen sein. Nicht alle 5000, aber viele sind ins Boot gestiegen, aufs jenseitige Ufer gefahren und haben Jesus gefragt, und zwar Johannes 6, Vers 25, davor habe ich es nur erzählt. Rabbi, fragen sie, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus antwortet ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott der Herr bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die Sache ist die Menschen, die hatten einfach nur Hunger. Die haben vom Brot gegessen, wollten noch mehr Brot haben und sind deswegen auf die andere Seite gefahren und haben gar nicht dieses Übernatürliche in dieser Segnung des Brotes verstanden, sondern waren so im Natürlichen unterwegs. Und Jesus, wie er bei uns auch ist, antwortet gar nicht so auf diese Frage, sondern sagt, und wenn wir das so weiterlesen, deswegen in diesem, ihr müsst euch mal unbedingt Johannes 5 nochmal durchlesen, Frau am Jakobsbrunnen, und Johannes 6, wie er über das Brot des Lebens spricht, wie er sagt, wenn ihr von diesem Brot esst, ich bin das Brot des Lebens, wenn ihr von mir esst, dann werdet ihr niemals Hunger haben, dann werdet ihr niemals durstig sein, sozusagen, er geht in diesen übernatürlichen Bereich hinein. Und Jesus will, dass wir nicht nur so von ihm versorgt werden im Natürlichen, sondern von uns sollen Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Wir sollen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dass wir so in den übernatürlichen Bereich hinein reden. Wie könnte das praktisch aussehen? Ich finde, wenn wir mit jemandem reden, dass wir ihn ermutigen und dass wir so hören, was will Gott zu dieser Person sagen, dass wir so, versteht ihr, was ich sagen will, so im übernatürlichen Bereich unterwegs sind, nicht nur so im Natürlichen, ist auch gut, dem Brot zu geben, aber so eine gute Speise, wisst ihr, das können wir auch ganz normal als Bürger machen, als Gläubige, als Jünger Jesu. Da braucht man nicht irgendwie vorne zu stehen. Noch was Schönes? Habe ich eben schon beim Herrn der Herren gesagt, aber sehr bald, ich bin ja eigentlich so ein Verfechter derjenigen, die manchmal so sagen, naja, Paulus hat auch schon gesagt, dass Jesus bald wiederkommt, aber ich hatte wieder eine Predigt gehört, und derjenige hat gesagt, die Juden kehren zurück in ihr Land. Und das ist so ein Zeichen an der Weltenuhr. Und bald wird er wiederkommen. Und ich meine, seit 1800, Aaron, wann? 83 oder was? Wird wieder angesiedelt. Und Jesus kommt wieder und wird seine Füße auf den Ölberg setzen. Das soll für uns so eine Hoffnung sein, dass wir sagen, Maranatha, Herr, komme bald. Amen. Sehr schön. Der dritte Punkt, Jesus als Bräutigam. Im Epheser 5, da steht, dass Jesus uns liebt wie der Bräutigam die Braut. Und wir wollen und sollen Jesus auch lieben, aber, und es ist so wichtig für uns alle, manchmal schleicht sich Routine ein. Manchmal wird es mechanisch, sozusagen ohne Liebe, und alles, was wir mit unserem Herrn und König Jesus machen, zusammen machen, soll in der, und jetzt komme ich zu dem Punkt, der ersten Liebe geschehen. Und deswegen möchte ich nochmal diesen Brief, den Jesus uns geschrieben hat, diese Sendschreiben an die Gemeinde, gerade auch an die, an Epheser, kurz lesen, in der Offenbarung 2. Kennen wir alle, haben wir schon Hunderte von Predigten gehört, aber irgendwie, mich berührt es immer wieder. Da sagt Jesus, Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sie sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von der Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und ich finde es erstmal sehr schön, so eine, ist wie so eine Beurteilung, so eine Arbeitsbeurteilung, und die ist eigentlich richtig, richtig cool. Gott sieht unsere Werke, Gott sieht unsere Beharrlichkeit, unser standhaftes Ausharren, dass wir das Böse nicht ertragen. Gott sieht alles, was wir tun. Gott sieht deine und meine Werke, dass wir vielleicht Bibel lesen, dass wir beten, dass wir draußen den Rasen umgraben, dass wir Kranke vielleicht besuchen. Und trotzdem können wir das alle tun. Ich kann hier vorne auch stehen und predigen, und ihr könntet ohne Liebe tun. So wie es im 1. Korinther steht. Und ich möchte es mal vergleichen mit, du könntest mit deinem besten Freund essen gehen, mit deiner besten Freundin, mit deiner Ehefrau oder Ehemann, und ihr seid beide am Handy. Habt euch nichts mehr zu sagen, guckt nur so gegenseitig in eure Chatverläufe. So Gesten der Höflichkeit, die werden weggelassen. Wird sich nicht mehr begrüßt, wird keine liebevolle Kultur gelebt. Aber wisst ihr, Gott erinnert sich daran, genau wie er sich an deine Werke erinnert, als du zu ihm gesagt hast, Gott, ich liebe dich. Der weiß noch genau, wo du gestanden hast, vielleicht als du Jugendlicher oder vor 3 Wochen warst. Der kann sich genau daran erinnern, als du die Extrameile gegangen bist, um der Liebe Jesu willen, um jemand anderem was Gutes zu tun, aus Liebe. Der kann sich daran erinnern, als du, obwohl es dir vielleicht ein bisschen komisch war, von ihm erzählt hast. Und wisst ihr, das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und wir können alles so mit so einer Mechanik tun, mit so einer Gleichgültigkeit, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja zurück zur ersten Liebe. Und wie tun wir das? Jesus gibt uns eine genaue Anweisung. Und zwar sagt er, bedenke, tue Buße, tue die ersten Werke. Das heißt, erinnere dich daran, wie es war, als du so in der ersten Liebe warst. Dass du vielleicht, das hilft mir immer, haben wir auch im Gebet besprochen, dass wir so bewusst dankbar sind für Dinge, die uns Jesus schenkt. So ganz bewusst, dass wir uns seiner Gegenwart bewusst sind. Manchmal, wenn ich so meine Gebetszeiten habe, da bin ich so in so einem unbewussten Modus unterwegs. So, ich bete und denke ja nicht, oder mir ist nicht bewusst, dass Jesus da ist. Und manchmal, auch wenn ich mit Dori unterwegs bin, dann sage ich so, ja, du bist jetzt hier. So, das kann man sich so auch bewusst machen. Er ist da, er ist in dir. Sagt er ja. Und wenn man das macht, dann liebt man ihn noch viel mehr. Vielleicht ist eine Hilfe, was Außergewöhnliches zu tun. Vielleicht so eine Gebetsnacht zu halten. Vielleicht, weil Birol gerade das Opfer eingesammelt hat, dass wir mehr geben als den Zehnten. Vielleicht lädst du mal jemanden ein zu Kaffee und Kuchen und redest mit dem über auf so einer ganz normalen Art und Weise, wie Jesus in deinem Leben ist. Vielleicht, und das finde ich irgendwie auch wichtig, ist es auch die Körperhaltung. C.S. Lewis sagt, deine Körperhaltung hat einen Einfluss darauf, wie dein innerlicher Zustand ist. Also wenn du dich vielleicht hinkniest oder deine Arme hebst, dann macht das was auch mit deinem innerlichen Menschen. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben Sprachengebet. Lasst uns darin wandeln. Lasst dieses Wasser, dieses lebendige Wasser von dir fließen. Ich finde, das ist immer total hilfreich, wenn man so mit Gott unterwegs ist und anderen auch dient. Ich finde, dadurch liebt man Jesus auch mehr. Ich fasse zusammen. Ayan Hirsi Ali hat Jesus als ihren Herrn, als ihren König und hoffentlich als ihren geliebten Bräutigam erfahren. Aber nur weil ich hier stehe und es euch erzähle, heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Ich hatte kürzlich ein Interview von John Lennox mit so einem ganz berühmten Podcaster gehört. Und der sagte zu ihm, nur wenn ich einen Zettel nehme und draufschreibe, zum Beispiel Jesus ist Herr, Jesus ist König, und sage, das ist die Bibel, heißt es noch lange nicht, dass es wahr ist. Und die Antwort von John Lennox, die fand ich so richtig cool. Kannst du ja merken, Birol?
Ich mir auch.
Der hat geschrieben, aber wenn ich auf den Zettel schreibe, draußen vor der Tür, da steht ein roter Ferrari. Und in dem Ferrari steckt ein Schlüssel. Und du gehst raus und du nimmst den Zettel, liest den und gehst raus und siehst den Ferrari stehen. Öffnest die Tür und riechst dieses frische Leder. Du steigst ein, du schaltest die Zündung an und du hörst diesen wohligen 12-Zylinder-Zaun, falls der so viele Zylinder hat. Dann macht es was mit dir, dann ist es erfahrbar, dann ist es wahr. Und genau so soll unser Leben mit Jesus Christus oder ist unser Leben mit Jesus Christus. Und da seid ihr alle Zeugnisse für, wie ihr hier sitzt, erfahrbar mit Jesus. Und lasst uns darin leben, lasst uns noch mehr Erfahrungen damit machen und lasst uns auch weitergeben an andere Menschen. Amen.